Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 18. Mai 2011 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen euch recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Eine Sendung des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, und im Studio sind heute für Sie angetreten Sana und René und Stefan und Sana, alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Sie kennen uns ja schon, Sie haben uns schon 100-mal gehört. Aber wir sind heute auch wieder da, ohne zu schnupfen und zu husten, trotz der vielen Pollen, die herfliegen. Heute geht es in dieser Sendung um ein ganz bestimmtes Thema, und wir wollen mal etwas ausführlicher sprechen über, wie war das, 40 Jahre Esperanto-Verein Brandenburg.
Ja, exakt, 40 Jahre Esperanto-Verein Brandenburg, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich vermute, Werner hatte noch andere Fragen.
Naja, ich wollte mal so ein bisschen ausholen, wir haben ja eigentlich genug Zeit. Und da habe ich mir gedacht, frag doch mal nach oder guck erstmal nach, wie hat das eigentlich so angefangen. Und da habe ich mir rausgesucht, ich habe so gebunden die vielen Zeitschriften aus der DDR-Zeit, die heißen Der Esperantist, und die gab es über 26 Jahre. Und in dem letzten Heft, das war das Heft 164 im Jahr 1990, da hat der Herr Detlef Blanke, der war damals Sekretär des Esperanto,
Verbandes
der DDR, ja, im Kulturbund. Der DDR hieß anfangs, später hieß es dann noch Kulturbund e.V.
Ja. Ja.
Der hat damals so eine historische Skizze gemacht. Und da steht drin, unter einem Punkt, in der DDR war Esperanto nicht erwünscht. Und erst recht eine Organisation dazu war ausdrücklich verboten. Aber dann kam das Jahr 1965, und es gab ja viele ältere Esperantisten, auch besonders Arbeiter-Esperantisten, die haben sich dafür eingesetzt, dass man endlich das offiziell wieder tun darf.
Ja, genau. Ja. Man muss ja Folgendes wissen, die Esperanto-Bewegung hat ja vor 100 Jahren etwa begonnen, und da gab es natürlich auch unter anderem eine starke Arbeiter-Esperanto-Bewegung. Und die lassen sich ja ohne weiteres, man kann sie zwar verbieten, aber sie lassen sich das Aktivieren nicht verbieten. Mhm. Und so eine alten Genossen, ob nun SPD oder KPD, die haben eben trotzdem weitergemacht.
Ja, ja, ja. Ich meine, das war so im Stillen und da hat keiner nachgefragt. Und das haben viele andere, die nicht Arbeiter-Esperantisten waren, auch getan. Aber offiziell war das verboten. Aber dann kam das Jahr 1965, da hat man die Sache gelockert und hat denen erlaubt, ihr könnt wieder euch treffen und euch mit Esperanto unterhalten.
Nicht? So, ja, das war ganz kurios. Ja. Das haben wir erst nach 1990 erfahren.
Ja.
Sowas hat ja damals die Partei beschlossen, zur DDR-Zeit. Ja. Wir hatten ja so eine Art Doppelregierung, die Administration, also die gewählten Vertreter, und die Partei, die saßen so an der Brandenburg in einem Hause. Na gut, die Partei, das Zentralkomitee, hatte das beschlossen. Mhm. Und das haben wir erst, wie gesagt, nach 1990 erfahren, dass die ZK hatte nur beschlossen, dass man im Kulturbund, im Deutschen Kulturbund, so hieß er ja damals, den Arbeiter-Esperantisten eine Heimstatt geben soll, als eine Gruppe, wo sie sich von früher unterhalten könnten.
Ja, und was haben die gemacht?
Die haben natürlich
einen kleinen Finger gegeben und sie haben die ganze Hand genommen.
Ganz genau. Ja. Da das nicht schriftlich war, sondern nur, wie das ja oft so geschah, wurde das so mündlich überliefert und dann natürlich aufgeschrieben, so sonst wäre nun gar nichts gegangen. Aber man hatte einen Rückhalt, es gab dort einen Beschluss und da wäre so gewesen, Esperanto sei zugelassen.
Ja, und dann begann eben in diesem Jahr 1965 bis 1970 offiziell, dass sich dort Arbeitskreise gebildet haben, Arbeitsgruppen in den Bezirken und auch in den Kreisen der DDR. Und die entsprechenden Führungskräfte dazu, die Leute, die also das organisieren wollten, die haben sich in dieser Zeit stabilisiert, heißt es hier. Und damit gab es mal eine Grundlage für die eigentlich noch vorhandene Esperanto-Untergrundbewegung, wurde damit offiziell.
Ja, ganz genau.
Ja.
Die verschiedensten Gruppen, die natürlich trotz Verbot weiter existierten. Ja. Eines der berühmten Beispiele war ja Ludwig Schödel im Norden der DDR, Neuruppin. Der hat also durchgemacht, wir haben auch eine Information aus der Gauk-Behörde, dass man auf ihn eingeredet hat und ihn zum Aussprach und er soll doch einsehen, dass doch Russisch die Weltsprache ist. Naja, der hat einfach durchgemacht, andere auch. Und diese Gruppen, die egal wo sie jeweils waren, haben sich, die waren auf einmal da.
Mhm.
Also auf einmal waren existierende Gruppen,
ja.
Aber sie hatten keine gewählte Leitung. Und dann wurden zunächst die, neben diesen Gruppen, die ja sowieso da waren, die Bezirksvorstände gewählt. Wir kamen richtig zusammen in der DDR, natürlich zuerst in Sachsen, Thüringen, im Berliner Raum, überall da, wo die Alten noch da waren, die waren ja noch am Leben zum Glück. Und der Bezirk Neubrandenburg spielte eine gewisse Sonderrolle, da kommen wir dann vielleicht nochmal später dazu.
Ja.
Das war also wie eine Erlösung und wir haben mit großer Andacht und Ehrfurcht die erste Zeitschrift, die erste Nummer von der Esperantist dann in den Händen gehalten. Die hatte einen grünen Titel, das war ganz toll, grün ist ja unsere Farbe. Und der Leitartikel war die ersten Schritte. Und dann hat eben der damalige Rudi Grätz, nicht der damalige, sondern der Rudi Grätz war der Chef, der hat nun erklärt, wie das nun anzufangen ist. Die Regie sagt, wir werden eine moderne Musik hören.
Ja, von Jomat und Natascha. Der hat den Titel Fervoi Biletto mi accettos. Ich kaufe eine Fahrkarte.
Ich werde eine Fahrkarte kaufen.
Fervoi Biletto mi accettos. Returo Sergi. Grave na fero e mi corgetto. Grave na fero e mi forgetos, liberos fine, liberos fine. Caro mi mal, per voi leton, mi accetos, duro serci vi. Grana fero e mi forgetos, grave na fero e mi forgetos, libero fine, libero fine. Caro mi mal novan prenos, ne novan cantareto. Dere voi caessere plena, dere voi caessere plena, voglio m'impetos, voglio m'impetos. Ciu tageso mi forgesos, lasos la donzia. Se tio balda mi attendo, se io balda mi attendo, ne mi uspia, ne mi uspia. Suba campan, se trenerà poi, ore di compono scanto. Ma la notte sono ciliate, ma la notte sono ciliate, è noctalando, è noctalando. Mia voyaggio estos longa, del voyo mi lacillos. Revemo che me lonte, revemo. Per voi bileton, mi accetos.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio hören Sie die Esperanto-Welle heute mit unserer Themensendung 40 Jahre Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben schon einiges zu Beginn des Esperanto in der DDR jetzt gerade gesagt und jetzt kommt meine Hauptfrage eigentlich zum Thema. Die Entwicklung, die damals in der DDR abgelaufen ist, Werner, wie war das eigentlich zu dieser Zeit seit Beginn in Mecklenburg und speziell in Neubrandenburg?
Ja, das war so. Wir sind, im Gegensatz zu den anderen Bezirken in der DDR, hatte Neubrandenburg keine Kontinuität in der Esperanto-Bewegung. Es gab also niemanden mehr, der nach 1945 hier aktiv etwas gemacht hat. Oder besser gesagt, es ist uns nicht bekannt, ob jemand nach 1945 in dem damaligen Bezirk Neubrandenburg Esperanto praktiziert hat. Das wissen wir nicht. Die anderen Bezirke hatten ja noch den Vorteil, dass da die alte Garde da war und die hat auch durchgemacht, trotz Verbot und
ja,
so weiter.
Ja, Rostock und Schwerin. Ne?
Rostock, Schwerin, mhm. Die drei Nordbezirke, wir fühlten uns sowieso immer näher als mit den anderen Bezirken der DDR. Wir haben das Mecklenburg-Vorpommern schon über Jahrzehnte vorher gefeiert, durch unsere Nordbezirkstreffen, so nannten wir das. So, also das war so, wir haben im Bezirk Neubrandenburg gab es seit Ende der 50er Jahre im Kreis Anklam die ersten behutsamen Anfänge von Kursen und Schüler und so weiter. Es gab auch andere Einzelesperantisten, die mir dann in den 60er Jahren zugespielt wurden. Das war die sogenannte Schödel-Datei. Und da habe ich etwa 30 Adressen gehabt aus den verschiedenen...
Ende der 60er, sagtest du
eben? Ende der 60er.
Ach, Ende der 60er. Ende.
Ich habe die Leitung übernommen, Ende 69 genau genommen, und bekam dann diese von Ludwig Schödel wohlweislich gesammelten Adressen, und die habe ich alle angeschrieben, damals noch mit handschriftlichen Briefen und so weiter. Das war noch sehr mühselig. Na, jedenfalls habe ich auch viele Antworten bekommen, aber die waren eben zu alt, diese Menschen. Nun waren wir noch nicht so pfiffig, dass wir sagten, hast du noch was und können wir etwas dokumentieren, alte Briefe, ich weiß nicht was. Einige haben auch geschrieben, also die Kinder zu den älteren Herrschaften, um Gottes Willen nicht Esperanto, das war sowieso schon immer verboten, unter Hitler, unter Stalin, wer weiß, was jetzt wieder passiert. Naja, und dann hatten wir in Anklam schon Mitte der 60er Jahre Gruppen, die sich gegründet hatten, unter Tarnbezeichnung, zum Beispiel Club der Internationalen Freundschaft, das war im Kreis Anklam in Moschin, und aber richtig akut wurde das dann nach 65, da haben also die Freunde, der Günter Anton aus Anklam, Verbindung aufgenommen zum zentralen Vorstand in Berlin, die hatten ja schon ein richtiges Büro mit Sekretärin und so weiter, ganz toll. Und aber dann kam ich, wie gesagt, dort wurde gewählt als neuer Leiter, und ich versuchte dann einen neuen Vorstand für den Bezirk Neubrandenburg, nicht einen neuen, sondern einen neu zu gründenden Vorstand durchzusetzen. Da brauchte ich aber etwa drei Jahre, weil der Kulturbund in Neubrandenburg wollte das nicht. Und wir kamen aber trotzdem zusammen, wir waren ja schon etliche Kreisvorstände, die waren ja auch gewählt. Zum Beispiel aus Prenzlau, der alte Karl Moser, heimatvertrieben aus dem Sudetenland, noch stolz sein Esperanto-Abzeichen, ein Foto noch aus der alten Zeit mit dem Esperanto-Abzeichen. Dann Herr Horst Steinbrück, der kommt aus Danzig. Und Werner Pfennig war ein Ostpreuße. Wir stellten gleich am ersten Tag fest, wir sind ja alle irgendwie mal entwurzelt worden. Aber wir kamen zusammen und hatten also folgende Idee. Wir brauchen im Bezirk Neubrandenburg einen Vorstand. Wir müssen zusammenkommen. Wir brauchen ein Informilo, also Informationsblatt. Und wir brauchen verschiedene Treffen. Und vor allen Dingen Kurse organisieren. Das war ganz wichtig. Das haben wir schon ausgebrütet seit 1969, 70. Und haben auch Treffen organisiert. Das erste war in Anklam, ich glaube 1970. Da haben wir einfach die Stralsunder, die Anklam, Stralsund und Greifswald haben uns getroffen. Und da kam der Gast, der Ludwig Schödel aus Neuruppin. Und hinterher nannten wir das erste Bezirkstreffen. Und da habe ich dann auch Ärger bekommen, aber nicht so schlimm, wie das noch heute so gemacht wird, sondern ich wurde zur Aussprache vorgeladen im Kulturbund. Und was hast du denn da gemacht? Ihr habt doch gar keinen Bezirksvorstand. Und er darf ja auch noch nicht sein. Und naja, aber du warst schon gelaufen, du war keine Chance, das mal rückgängig zu machen. Geschrieben war geschrieben. So wie mal Pontius Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Aber dann war Folgendes, in Neubrandenburg kam ein neuer Sekretär des Bezirkes an die Macht, Dr. Katkin, und der hat eine ganz andere Herangehensweise gehabt, war ja wie alle Intellektuelle im Kulturbund. Und dann hatte ich natürlich auch jetzt heimlich schon über Berlin signalisiert, ich habe ja Schwierigkeiten und das ist dies und dann ist das. Und der Dr. Blanke aus Berlin hat dann wieder mit einer kleinen Hebelwirkung aus Berlin war vermutlich gefragt, wann wollt ihr nun endlich einen Bezirksvorstand haben oder gründen. Also es spielten ja von zwei Richtungen die Freunde. Und dann endlich war das Eis gebrochen und im Mai 1971 im HKB wurde die erste Versammlung einberufen. Und die Regie sagt Musik.
Wir machten wieder Stromat und Natascha an. Sonnera mando di Sommerwelt.
Detango stricca viccio, instruos ni napendi, nur foio ni licas, somero mendi. Nur foie iaro povas, ornito nas festo, cae mara vento blovas, en fenestro kutime estas ĉio kaj kuras mi la rondo sed memoro mia sed memoro viva somera mondo sed memoro mia sed memoro mia sed memoro viva somera mondo. Ocasas nepre el festo, vivim revidos giuste, mal multe tago regas, si sausto.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter bei unserem Thema Esperanto-Welle. Und zwar geht es um Esperanto-Verein Brandenburg über 40 Jahre. Wir haben die Anfänge ab 1965 mal kurz erläutert. Werner, du hast es auch geschildert, wie das alles so gelaufen ist. Und gibt es denn nun eigentlich einen offiziellen Gründungstag für, was war das, für den Bezirks?
Ja, wir hatten damals so einen umständlichen Namen, aber damit man weiß, was damit gemeint ist, da war sozusagen die Gründung des Bezirks Verbandes des Esperanto im Bezirk Neubrandenburg. Und bei diesem besagten Mitte Mai 1971 wurde sozusagen der Vorstand gewählt. Und das hatten wir damals ganz einfach gemacht, wie das auch üblich war im Kulturbund. Wir haben alle Kreisvorsitzenden, die waren also aus Anklam, aus Prenzlau, Templin, da waren auch noch mehr, die kann ich mich gar nicht so genau erinnern, die waren automatisch Mitglieder im Bezirksvorstand und dennoch wichtige andere Personen, die eben Pädagogen waren oder so. Also eine bescheidene Gruppe von Leuten und die wurden, wie gesagt, gewählt. Und da hatten wir alles schon soweit vorbereitet. Wir waren ja auch nie alleine. Wir haben eine ganz hervorragende Unterstützung gehabt vom Bezirkssekretariat des Kulturbundes hier in Neubrandenburg und auch von Berlin, vom Berliner Esperanto-Büro. Also wir wussten sofort, was wir wollten. Es wurde ein Informilo, also ein Informationsblatt gegründet. Wir haben beschlossen, einmal im Jahr ein Bezirkstreffen. Wir haben beschlossen, einmal im Jahr einen Esperanto-Wochenendkursus zu machen. Und einige Jahre später haben wir einmal im Jahr ein Esperanto-Zeltlagerrennen. Das haben wir aber gar nicht. Das hat jemand aus Karl-Marx-Stadt erfunden, hier in Neubrandenburg. Aber ist egal, das wächst jetzt auf unserem Mist.
Ja, ich habe das hier mal in so ein altes Buch. Seit 1978 gab es dann das Fest im Turmstor.
Ganz genau. Ja, das war von einem, wie gesagt, dem Rudi Hurmeister aus Karl-Marx-Stadt. Und der hatte natürlich die Idee, das ist aber, man muss das wissen, der kam aus der Illegalität, der kannte Esperanto nur im Untergrund. Und er hat dieses Heft begründet als Secreta Esperanta Familia Tendaro, Geheimnis Esperanto Zeltlager. Ich sage, um Gottes Willen, wenn das die verkehrten Leute, das hat er schriftlich gemacht, mit Aufklebern und ich weiß nicht was alles. Dann haben wir es umbenannt, nicht von Secreta in, also geheim, in Somera, in Sommer. Und das sollte sozusagen die Zusammenführung sein von unseren alten Esperanto-Leuten aus der DDR und möglichst aus dem Ausland. Und dass es familiär ist. Das heißt also, dass auch die Eheleute, die nicht Esperanto machen, die Kinder, die nicht beim Esperanto sind oder auch Freunde, sollten sehen, aha, die Esperantisten sind auch ganz tolle Leute. Und die sind ganz normal und sind jetzt der Natur zugewandt als Zeltler, war der sehr populär. Wir waren auch wirklich in Zelten untergebracht. Und die haben ständig Kurse angeboten dort. Die wurden auch durchgeführt. Da haben wir da Kapazitäten eingeladen, damalige Kapazitäten, die dann den Unterricht machten. Und die saßen wirklich noch da, heute undenkbar, zu 15 Mann im Kreis auf dem Erdboden. Und einer hat dann agiert als Kursusleiter.
Ja, ich möchte mal hier mal etwas einfügen, weil ich hier schon mal etwas daraus vorgelesen habe. Das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Esperanto-Freunde, die haben auch schon mal, da steht, das kann ich mal daraus vorlesen, schon mal eine Chronik erarbeitet, ganz, das war die erste Zusammenfassung, die geht zwar von 1905 bis 1998, da kommen wir noch später nochmal drauf zurück, aber im Jahr, wo war das hier? Ich glaube, das war 19. Ist auch egal. Die haben schon mal eine Chronik zusammengestellt und da steht unter anderem drin, in dieser Periode 1973 bis 1980, da steht hier drin, Werner Pfennig zieht um nach Neubrandenburg 1973, dann wird eine Gruppe gegründet und Kurse durchgeführt. 1974 gab es Teilnehmer oder nahmen sie teil am Zentraltreffen in Berlin. Seit 1978 gibt es Fest in Turmsdorf, seit 1979 die Wochenendseminare. Im Oktober 1979 wurden Freundschaftsverträge mit Mischkolz und Mlada Boleslav geschlossen und aktive Esperantisten zu dieser Zeit wurden hervorgehoben. Hannelore Hennig, Werner Pfennig, Ute Hamann, Brunhilde Pfennig, Helga Schumann, Carola Lea, Herr und Frau Doro, Fred Waltin, Elke Waltin und Marian Stein.
Ja, genau.
Da habe ich mal ein paar Erinnerungen dir nachgemacht. Ja,
ja, ganz genau. Ja, das war ja so. Der Bezirk Neubrandenburg und die Stadt Neubrandenburg hatten ja verschiedene Partner, Städte, Partner, Gegenden, also ganze geografische Einheiten.
Ja.
Und das war, wie du nanntest, die Mischkolz in Ungarn, Kesslin in Polen, Jungbunzlau, Mlada Boleslav in der Tschechei und so weiter. Bulgarien, Rasgrad, wir heißen noch eine Straße auf dem Dasseberg. Ja, da haben wir natürlich uns versucht, international zu etablieren. dann ganz wichtig ist bei Esperanto-Treffen, dass dort Esperanto gesprochen wird.
Ja, das ist eigentlich das Hauptanliegen.
Nicht aus Übermut, ja. Sondern aus sprachlicher Praxis her. Wir wollen ja auch sprechen und wir wollen es auch verstehen, wenn wir im Ausland sind. Also mussten wir oder waren gezwungen, sehr viel Esperanto zu sprechen. Und die Mecklenburger und die Pommern aus der DDR waren natürlich sehr gute Esperanto-Sprecher. Besser natürlich als die Sachsen, die also ihre Probleme haben. Das ist aber ein anderes Thema. So, Rainer, du hattest irgendwas angestoßen, das ich jetzt vergaß. Also die Anfänge waren natürlich sehr mühselig. Man muss sich nicht vorstellen, dass alles lief und alles wunderbar war. Ach so, ich weiß jetzt was. Du nanntest einige Namen, abgesehen davon, dass sie alle damals jung waren, war gleich dabei die Marion Stein, die Chefin der Jugendbewegung im Bezirk Neubrandenburg. Eine eigenständige Gruppe, die mit uns, den Alten, den damals Alten, den mit 30ern, die wollten damit nichts zu tun haben. Das waren schon alte Leute für sie. Und die haben auch wirklich, und dann kamen die Dreiers dazu und andere, und die haben über lange Zeit, oder bis zum Ende der DDR, eine lange, gute Jugendgeschichte geschrieben.
Ja, und auch, ich kann mir ja auch vorstellen, aus dieser Jugendgruppe sind ja auch einige bekannte Leute hervorgegangen.
Ja, natürlich.
Ja, sehr aktive und auch in ganz Deutschland international bekannte Esperanto-Freunde.
Ja, ja, das hat ja auch Konsequenzen bis heute noch. Ne? Ja. Die Musik wird angekündigt.
Wir singen nicht selbst, sondern lassen singen, und zwar den Titel Lettera.
Wollten wir nicht andere Musik auflegen?
Thank you.
saluto mia, amici, rispondo ne prendo. Saluto cara, amici.
Ja, Lana, wir kommen wieder zu unserem Thema. Hier ist die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff. Wir sind in der Themensendung 40 Jahre Esperanto-Verein der Brandenburg. Wir sind nicht sehr tief in die Geschichte erstmal gegangen, erstmal nur bis 1965, sind jetzt Anfang in den 70er Jahren. Wie habt ihr damals angefangen mit Werbung und mit Materialien? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das vervielfältigt? Haben Alte was ausgepackt? Und wie ist das so gelaufen? Wie viele Kurse gab es und wer hat die Kurse durchgeführt und so weiter?
Also Werbung im heutigen Sinne war in der DDR total unbekannt. Heute ist ja ein unheimlicher Druck an materieller Werbung. Man soll immer was kaufen, was man gar nicht braucht. Nein, in der DDR war das so, wir hatten als Esperanto-Freunde nur zur Verfügung die damaligen es gab ja meistens nur eine Tageszeitung der verschiedenen Parteien. Und die hat also besonders die sogenannten Blockparteien waren dem Esperanto sehr zugetan, eigenartigerweise. Also wir haben alles versucht, um kleine Artikel in die Zeitungen zu bringen. Das war also Nummer eins. Damit man überhaupt das Wort Esperanto mal liest. Die Kontaktmöglichkeit war ja gar nicht mal telefonisch. Wir hatten ja gar kein Telefon. Also zumindest nicht die Esperanto-Leute. Sondern man konnte nur sagen, im Kulturbund dort und dort ist ein Esperanto und dann findet ein Vortrag statt. So auch in der Brandenburg, aber bei einer Stadt oder in Breslau oder Anklam war das analog. Da wurde eben veröffentlicht in der Freien Erde um 20 Uhr, und damals begann immer alles um 20 Uhr, ich weiß gar nicht warum, ist eben ein Vortrag, ein Gespräch zum Esperanto. Also gab es in der Zeitung, da kamen eben 20 Leute, haben sich das angehört, davon haben 15 sich zum Kursus eingetragen. Dann haben wir auch einige Radiosendungen machen dürfen, haben wir natürlich auch dann nachgehakt und könnt doch mal und dies und das. Und tatsächlich tauchten dann richtige Journalisten mit Mikrofon, ganz stolz waren wir denn und haben dann berichtet und erzählt. Wir konnten natürlich nicht messen, wie viele sind von einem Zeitungsartikel, vom Radio und so weiter. Das Wichtige ist nach wie vor auch heute die Mund-zu-Mund-Werbung, dass eben ein gesetzter Mensch sagt, das ist eine tolle Sache und so weiter. Also das war sehr, sehr bescheiden. Werner, du sprichst an diese Vervielfältigung. Die haben wir natürlich vom ersten Moment auch an genutzt. Unsere kleine Informationsblatt, das war auf Ormig. Sehr gefährlich für die Sonneneinstrahlung. Das wird sofort blass nach einer gewissen Zeit. Wir konnten auch nur wenige Exemplare herstellen. Aber wir waren ja auch modern. Wir haben damals die Matrizen auf Lochstreifen geschrieben. Und immer wenn der Matrize alle war, dann haben wir eine neue hergestellt. Also so ungefähr 150 Exemplare hatte unser Blättchen und so viele Mitglieder waren wir damals auch im Verein des Bezirkes Neubrandenburg. Ja, das war die Werbung. Wie gesagt, sehr, sehr bescheiden. Als echtes Werbematerial hatten wir eigentlich nur deutschsprachige Esperanto-Zeitschriften, die wir dann in größerer Menge absichtlich mal hergestellt haben ab und zu und konnten denen dann das zeigen oder geben. Ja, manches Broschürchen und so weiter, auch aus alter Zeit, du hast das angesprochen. Ein ganz großes Problem war das Lehrbuch. Wir hatten keine Lehrbücher. Ein alter Esperanto-Freund hatte etwa 1000 Lehrbücher von Hegewald eingemauert. Und die wurden erst also 1970 herum erst wieder entdeckt von den Nachkommen. Die hatte er irgendwo in einer Mauernische dann umschlossen, weil es ja verboten war. Und diese 1000 Exemplare war das erste Lehrmaterial für unsere DDR.
Das hat dann noch aus der Zeit vor 33 gestammt.
Aus der Zeit vor 33.
Und ist dann mit dem Verbot dann gesichert worden. Nicht?
Ist so lange gesichert worden. Ja. Und das war unser erster. Und dann hat Ludwig Schödel das erste Lehrbuch geschrieben. Es wurde auch dann, da haben wir noch ein paar, Enzyklopädie Leipzig, waren wir auch sehr stolz, dass der Sprachverlag der DDR, also das offizielle DDR-Buch, kam als erstes und dann viel später die Wörterbücher. Die ersten Wörterbücher mussten uns auch mühselig aus westlichen Ländern, aus deutschen Ländern, Österreich, Schweiz und der Bundesrepublik besorgen. Naja, wir sind ja kontaktfreudig, das haben wir auch hingekriegt, bis dann der Dr. Krause endlich die beiden Taschenwörterbücher gaben. Ja. Aber wir wollten das zum Bezeugen am Rande.
Ja, ja. Und vorher habt ihr dann meinetwegen, wenn ihr dann einige hattet dazu und nicht das notwendige Material, einfach nur von Mund zu Mund weitergegeben, ne?
Ja. Ja, das, also gut, ohne Lehrbuch und ohne Wörterbuch ist es schwer, Selbststudium zu sein.
Ja, ja.
Also ein Esperantist war natürlich, also ein Esperanto-Freund, der lernen wollte, man kann es mündlich lernen, gar keine Frage.
In der Gruppe meine ich so.
Aber wer einer sich denn weiterbilden möchte, geht das ohne Bücher nicht, auch heute noch nicht. Und die Gruppe natürlich. Aber man hat sich schon geholfen. Ich weiß gar nicht, wie findig wir alle waren. Heute würde da alles zusammenbrechen, wenn nicht alles Voraussetzungen nicht da sind, dann bricht das alles zusammen. Also wir waren damals sehr genügsam und sehr bescheiden. Und es war eine unheimliche Begeisterung bei diesen jungen Menschen. Und auch bei den Alten, wenn ich Ludwig Schödel war, schon ein alter gesetzter Rentner. Und der hatte eine Ausstrahlung, ein, wie sagt man heute, ein Charisma. Das war also er hat nicht manipuliert, was ja manche auch machen, die ein Charisma haben, sondern er hat einfach richtig ehrlich begeistert durch Beispiel. Und die Regie sagt schon wieder Musik.
Ja.
Aber nee, jetzt gibt es eine neue Art von Musik.
Ich guck schon mal. Ja, also wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir mal von dieser doch sehr häufig von uns gespielten Esperanto-CDs abgehen und mal einfach in die alte Kiste greifen. Und ich habe gegriffen und habe einen Marsch gefunden.
Du hast den Radetzky-Marsch gefunden, den gibt es jetzt. Schön?
Ja. Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle auf NB Radio 88,0. Unser Thema heute, 40 Jahre Esperanto-Verein der Brandenburg. Wir haben da ganz schön ausgeholt, seit 1965 haben schon einige Einzelheiten besprochen, wer und was alles so gemacht wurde. Und da kam auch schon, Auslandskontakte waren ja durch die, begünstigt, wie Werner schon sagte, durch die Partnerstädte, die in der DDR üblich waren, haben dann die Esperanto auch versucht, Esperanto-Freunde damals auch versucht und es ist auch ihnen oft gelungen, zu den Partnerstädten auch Esperanto-Kontakte herzustellen. Und die berühmtesten waren ja die wohl nach Koszalin, nach Stettin und nach Miskolc, ne?
Ja, na, Stettin war nicht die Partnerstadt. Nein, da hatten wir natürlich, weil die Nähe ja gegeben war, war Stettin natürlich mit dem Mank, aber als offizielles. Das war deswegen wichtig, die Partnerstädte, weil wir dann auch eine bessere Unterstützung hatten, finanziell, aber auch politisch. Denn wir waren die einzigen im Kulturbund, die zu allen Partnerstädten und Partnergebieten von der Brandenburg Kontakte hatten.
Ja.
Auch nach Frankreich hin.
Und sich gegenseitig dann noch einladen konnten.
Das
war damals in der DDR nicht selbstverständlich.
Das war nicht so selbstverständlich.
Nein.
Also wir haben da sehr von profitiert, dass wir da eingestiegen sind. Und da kann man auch sagen, als dann die Partnerbeziehungen zusammenbrachen nach der Wende, haben wir einfach mit den Freunden weitergemacht. Und der Brandenburg wollte das gar nicht mehr. Die sagten, das aus der DDR, wir wollen da keine Partnerschaftsbeziehungen mehr haben. Wir haben gesagt, wir machen da keine formelle Freundschaft auf Befehl. Denn wenn wir Freundschaft halten, dann meinen wir das ehrlich und richtig. Also haben wir weiterhin nach Rasgrad und Mischkolz und Jungbunzlau natürlich, Skoda-Werke, weiterhin Kontakte. Das läuft also weiterhin. Ich habe ja vor einigen Wochen auch die neue die Netzseiten von Jungbunzlau hier veröffentlicht. Das ist auch eine sehr rege Gruppe dort. Ja, wir wollten aber noch einmal, wir wollten ja bis zum Ende der DDR in diese Sendung kommen. Es war also so, dass der Kulturbund, das war eine ganz geniale Lösung, das kann man an dieser Stelle mal sagen, dass man in der DDR uns eingebunden hat in eine Kulturorganisation. Das hatte ganz einfache technische Vorteile. In jedem Kreis, in jeder Kreisstadt war ein Haus des Kulturbundes oder zumindest Räume, die uns zur Verfügung standen, für Treffen, für Kurse. Die mussten sie nicht anmieten und nichts machen. Wir hatten eine finanzielle Basis. Wir konnten also bestimmte Rückvergütungen bekommen für die Post und für dies und für jenes und natürlich für die Freunde aus dem Ausland, die Unterstützung. Wir haben jedes Jahr einen Finanzplan eingereicht, jedes Jahr einen Arbeitsplan, so wie es dann üblich war, nicht? Dann dies und jenes. Wir waren also eingebunden in ein ganzes System von organisatorischen Dingen, die wir dann gelehrt bekamen. Und was ganz wichtig war, der Kulturbund hat uns salonfähig gemacht. Jeder konnte vor dieser Geschichte seine dümmlichen Bemerkungen zum Esperanto sagen. Und dann galt er, die Lacher waren immer auf seiner Seite. Aber durch diese Kulturbundgeschichte wurden wir in der Autorität ungeheuer gestärkt.
Naja, das heißt, alles, die sich dort beim Kulturbund gefunden haben, die waren sozusagen gleichberechtigt. Das war eine Augenhöhe.
Ursprünglich war der Kulturbund ja nur für Intellektuelle gedacht. Das nannte sich Club der Intelligenz. Aber dann hat man dort nach und nach alle Hobbyisten, sagt man heute modern, Briefmarken, Numismatiker, Aquarianer und Historiker und die Naturschützer und was alles, waren alles, die mit Herzblut ihr Hobby betrieben haben. Die brauchte man nicht groß anleiten, die musste man nicht disziplinieren, die wussten, was sie wollen, es machte ihnen Freude und uns natürlich auch. Und wir haben davon auch gelernt. Wir mussten ja auch erstmal lernen, wie bewegen wir uns in der Öffentlichkeit. Man kann ja einige Dinge sich abgewöhnen, immer dieses noch ein bisschen Untergrund. Aber in den 70er Jahren, das klappte wunderbar. Und der Kulturbund hat uns wirklich geholfen, im Bezirk Neubrandenburg, DDR weit genau. Und sehr schnell begann dann auch die sprachwissenschaftliche Aufarbeitung des Esperanto. Ich sagte diese dümmlichen Bemerkungen, wenn einer gegen Esperanto ist, ist kein Problem. Aber wenn man uns dann erzählt, Esperanto kann man nicht sprechen und Esperanto hat keine Wörterbücher und ach, ich weiß nicht was, das konnte er dann nicht mehr ungestraft.
Ja,
so sagen.
Ich habe aber da, wir hatten ja über die Kontakte zu den Partnerstädten, das hieß ja damals in die sozialistischen Länder, gesprochen. Wie war das eigentlich? Gab es auch in der DDR sagte man, zum NSW, zum nicht-sozialistischen Wirtschaftssystem in der Zeit Kontakte, oder?
Ja, esperantomäßig zu unserem Partnerstadt, das war Filio Fair, nach Frankreich, da gab es ja die Esperanto-Gruppe. Das haben wir natürlich sofort aufgenommen. Gab es da Probleme mit dem Anreisen? Sie wollten uns nicht so gerne besuchen, muss man so ehrlich sagen.
Ja.
Die Gründe weiß ich nicht. Eigentlich waren die Franzosen. Es gab nur Probleme in der DDR-Bundesrepublik. Also mit Esperanto-Leuten der DDR-Bundesrepublik. Da gab es nur Leipzig, die hatten das Messetreffen und die durften das dann einladen. Da waren wir so ein bisschen verklemmt, weil ja das dann die gemeinsame deutsche Idee dann wieder auch damit spielen würde. Nicht?
Mhm.
Aber mit den Franzosen und was wir so. Ich glaube, dann war noch Norditalien.
Ja, ich meinte auch allgemeine Kontakte. Konnte ich als Esperanto-Freund einfach ohne
Da gab es eine Studie, die ja nicht nur Neubrandenburg betraf, sondern die gesamte DDR. Da hat man festgestellt, dass die DDR-Bürger, die Esperanto-Freunde, zu 80 verschiedenen Ländern der Welt briefliche Kontakte, andere gab es ja damals.
Ja, eigentlich ganz normal, eigentlich.
Für Esperanto war dann ganz normal. Es gab eine Analyse, wie viele Korrespondenzwünsche wurden in dem Organ der DDR, der Esperantist, veröffentlicht. Auch so viel. An die 100 verschiedene Korrespondenzwünsche wurden eben in unserer Zeitschrift veröffentlicht. Das war nicht selbstverständlich.
Mhm.
Da gehört auch Mut dazu. Da gab es ja immer die Rede, es war alles zensiert. Das stimmt nicht. Ich war mit in diesem, wie soll ich sagen, die das verantworten mussten, diese Zeitschrift. Es gab natürlich einen Redakteur,
ja.
Aber ich gehörte zu diesem Gremium, die das dann auch verantworten mussten politisch.
Mhm.
Und wir haben gesagt, wir machen das. Wir sind international orientiert. Und das gehört mit da rein. Wir können ja nicht nur sagen, nur sozialistische Länder, nicht? Die waren uns natürlich sehr nahe, aber wir haben dann, wie gesagt, auch 15 Länder gab es ja nur sozialistische. Und da waren wir also sehr, sehr großzügig. Und das wurde auch toleriert, muss man sagen. Wir mussten nichts vorlegen. Unsere Zeitschrift, du sagtest 25, 26 Jahre, da wurde nicht ein Exemplar vorgelegt. Wenn Zensur durch uns selber.
Ja. Als nächste Zwischenmusik hören Sie den Yorkschen Marsch von Beethoven.
Ja, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben heute eine Themensendung, 40 Jahre Esperanto-Verein. Nun fragen Sie vielleicht, die uns hier ständig hören, über viele Jahre, warum wir nun solche Musik? Nein, die Musik ist auch eine internationale Sprache. Und dann dachten wir, warum sollen wir nicht mal Märsche zwischendurch spielen? Die muntern so ein bisschen auf. Aber Werner, zurück zu unseren 40 Jahren. Ich hatte ja aufgehört damit, wir hatten eine Zeitschrift für alle. Jeder Bezirk hatte ein Informationsblatt, das jeder anders hergestellt hat. Wir bekamen dann auch in den 70er Jahren eine Lizenz für unser Informationsblatt, eine richtige staatliche Drucklizenz. Und das war dann so, dass der Rat des Bezirkes, von dem haben wir sie erhalten, dann immer geprüft hat, dass wir auch recht pünktlich seien mit unserer Ausgabe. Du warst ja der Redakteur.
Ja, eine Zeit lang.
Ja, also hat Rat des Bezirkes auch dafür Sorge getragen, dass regelmäßig unser Blättchen erscheint. Wir hatten dort 6-mal pro Jahr angegeben. Wir mussten ja das alles postalisch übermitteln mit Papierpost. Und also auf diese Weise spürten wir, dass wir doch Anerkennung finden. Und ich wollte nochmal zurück, es hat zwar nicht direkt zu tun mit unseren 40 Jahren, aber diese Zusammenarbeit auch mit anderen Interessengemeinschaften innerhalb des Kulturbundes, Das war ungeheuer fruchtbringend. Ich durfte auch mein Esperanto in anderen Interessengemeinschaften präsentieren. Ich habe gesagt, dann könnt ihr doch auch mit den anderen Fachkollegen aus dem Ausland dann was zusammen machen und so weiter. Und bis hin zu den Rechtsanwälten, sogar bei den Militärrechtsanwälten war ich. Militärrichter von der Brandenburg, wir waren ja auch Garnison. Naja, das waren also so viele Begleiterscheinungen. Also wir schmorten nicht mehr im eigenen grünen Esperanto-Saft, sondern waren von der Anlage im Kulturbund her schon, wie nennt man das heute, integriert in einem Netzwerk verschiedener Interessengemeinschaften damals. Und das vermisse ich heute. Das ist ja. Also das war ganz toll.
Ich möchte mal hier etwas einfügen, was mir gerade eingefallen ist. Ich bin ja ungefähr so, Moment mal, was ist das? Seit 1984 dabei und habe damals in der Volkshochschule begonnen. Denn unsere Esperanto-Freunde in der Brandenburg haben sich den Besten von ihnen, einen der Besten rausgesucht und der hat dann über die Volkshochschule Esperanto-Kurse gegeben. Und das war damals Fred Waltin, der mich ausgebildet hat. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal sagen, dass es im Esperanto auch viele Fachgruppen gibt, die ihre Arbeit damals sich bemühten und auch im Ausland, auf Esperanto ihre Fachbereiche darzulegen. Und mich hatte mal Jürgen Voth damals gewonnen oder ja für Esperanto und der hatte mir vorgegeben oder hatte mir empfohlen, ich möchte doch mitwirken, wir wollen mal eine Fachgruppe Post, gibt es in Leipzig und wir wollen mit denen zusammenarbeiten und wollen dort mal Fachwörter sammeln. Das war in der DDR damals gar nicht so einfach. Ich habe dann mitgemacht und dann haben wir aber festgestellt, ja, wenn man Fachwörter sammeln will, dann braucht man Fachwörterbücher. Dann muss man die Wörter ins Esperanto übersetzen. Ja, wie wollen wir das alles aufschreiben? Wir haben so lange hin und her gemehrt und dann haben plötzlich festgestellt, als wir die Leipziger kennenlernten, dass es schon längst eine internationale Fachgruppe Post gibt, dass die eine Zeitschrift haben und dass die auch Fachwörter sammeln. Und die haben die Fachwörter gesammelt in Englisch, Deutsch, Russisch und Esperanto.
Ja.
Da waren Finne dabei und der hat das mit dem Russisch organisiert und alles solche Sachen. Und dann, wir hatten ja damals bloß Bleistift, Kugelschreiber und Karteikarten. Was sollten wir
in der Man konnte auch keine Recherche im Internet machen.
Nein.
Also das entdeckten wir plötzlich. Aber man konnte niemanden fragen.
Wir hatten ja keine moderne Vervielfältigungstechnik und Computer gab es bei uns noch nicht. Das gab es nachher in Westdeutschland schon, aber wir hatten da keinen Zugriff. Und das macht natürlich sehr viel Mühe und dann haben wir eigentlich das nachher sein lassen, als wir gesehen haben, was es alles schon gibt, waren unsere Gedanken alle umsonst gewesen damals.
Nein, die sind nie umsonst, weil ja, das war einfach. Aber ja. Was du damit sagen und ich damit sagen wollten, beide, ist ja, dass Esperanto in der DDR sich nicht alleine fühlte, wie wir heute sind, sondern wir waren immer Bestandteil eines etwas Größeren.
Ja.
Im Übrigen hatten wir auch Sitz und Stimme im Parlament der DDR. Man konnte also theoretisch, wenn man ein Problem hatte, das wurde auch gemacht, konnte man dann an bestimmte Dinge so eine Art Vorlage machen lassen. Nicht? Das musste natürlich den Spielregeln der damaligen DDR dann gerecht werden. Aber zum Beispiel war eines dieser Kanäle, die wir dann genutzt haben, dass eine Kommission für Interlinguistik gegründet wurde, wo eben die Sprachwissenschaftler, die mit Esperanto nichts am Hut haben, aber sich dafür interessierten, dann gearbeitet haben. Übrigens hier in Mecklenburg-Vorpommern auch. Da gab es also in Arnshoop eine Serie von Seminaren, jedes Jahr eins, mit diesen Sprachwissenschaftlern. Da waren wir dann auch mit berührt. In unserem Verein ist auch der Professor Falkenhahn aufgetreten, ein Polyglott, der, ja man sagte, spaßeshalber, der kann alle Sprachen. Es stimmt natürlich nicht, aber er kannte die baltischen Sprachen, er kannte die slawischen Sprachen, er war bewandert im Latein und er hatte auch Theologie studiert, im alten Griechisch und jedenfalls konnte er alles. Er hat mir auch Bücher geschenkt, die Übersetzungen von litauischen Märchen ins Deutsche, mit Widmung sozusagen. Ja, ich hatte sie schon, ich hatte sie versehentlich, ich wusste gar nicht, dass er das übersetzt hatte, aber ihm dann gebeten. Na gut, also es war das sozusagen etwas ganz Tolles, was hier über die Bühne abging und was uns im Bezirk der Brandenburg natürlich auch berührt hat, die Einbindung des Esperanto in das ganz normale gesellschaftliche Leben, wenn man das mal so nennen darf. Natürlich waren wir die kleinste Gruppe und die bescheidenste, aber wir waren da. Und wenn irgendwo Referate gehalten wurden im Kulturbund, dann war Esperanto da immer mit, von der Partie, nicht? Musste ich dann zuarbeiten zu irgendwelchen Rechenschaften. Ganz toll. Also es wurde indirekt für uns auch mitgeworben, das war schon. Oder es traten unsere Freunde auf bei den Kreisdelegiertenkonferenzen, Bezirksdelegiertenkonferenzen, waren Esperanto, die waren wirklich gebeten worden, sprecht doch mal. Und dann hatten wir solche Freunde, wie du sagtest, der Fred Waltin, ein altgedienter Pädagoge, oder die Carola Lehr, die in ihrer sprühenden Begeisterung dann dort aufgetreten ist. Ich war da nicht so gut geeignet. Also wir haben jeden Freund so eingesetzt, wie es seinem Talent entsprach.
Ich kann mich erinnern, dass Carola Lehr auch mal erzählt hat, dass sie sogar in Bulgarien war. Bulgarien war auch sehr groß, gab sehr viele Esperanto-Freunde und die hatten ganz andere Möglichkeiten. Die hatten ein etwas anderes System, das war nicht so starr wie in der DDR. Und dass sie dort mal hingefahren ist und konnte dort als Lehrkraft an, die hatten extra eine Esperanto-Schule mit Hotel gehabt.
Ja, die hatten mehrere Hotels, das gehörte dem bulgarischen Esperanto-Verband.
Ja, ja.
Und da haben die für das gesamte sozialistische Lager, so nannten wir uns, damals die Kursusleiter ausgebildet.
Das war eine ganze Woche,
ja,
Kursusleiter.
14 Tage, eine Woche wird gar nicht erst angefangen, wird durchgezogen. Auch der Peter Breitzke war dort zugange, auch als Lehrer, der jetzt in Greifswald wohnt. Und das war schon was. Und ich wollte auch sagen, wir sind ja auch im Ausland aufgetreten. Freunde aus unserem Verein Neubrandenburg haben Vorträge gehalten in den sozialistischen Ländern. Also auf verschiedenen Veranstaltungen, die nicht immer Esperanto waren, sondern auch andere. Und das war also auch eine Ausstrahlung, die wir dann nach außen hin machten.
Ja.
Wir waren eben Repräsentanten unseres Landes und unseres Bezirks.
Ja. Ich bin ein einziges Mal damals zur DDR-Zeit im Ausland gewesen. Und zwar hat mich mein Verein nach Ungarn geschickt. Zum ungarischen Esperanto-Kongress. Und der fand damals gerade in den östlichen Bezirken in Miskolc statt. Und da war in der Nähe auch Tokaj. Wir sind auch mal nach Tokaj gefahren oder auch die alten ungarischen Burgen, die Österreicher alle geschleift haben, haben wir besucht. Aber in Tokaj haben sie uns den schlechtesten Wein angeboten, den wir hatten. Das sage ich jetzt mal zum Schluss, denn wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir sind schon bei 58 Minuten, nicht, René?
Oh ja, gleich ist
gleich zu Ende.
Ja, vielleicht sagen wir unsere Adresse nochmal. www.esperanto-nb.de.
Oh ja, so ist sie. Und jetzt ist schon die Absage, oder wie? Wiederholung dieser Sendung am 21. Mai 2011 ab 15 Uhr. Und die nächste Sendung ist geplant für den 2. Juni 2011 ab 18 Uhr.
Ja.
Wo ist denn bitte die Musik?
London, velet nova senso, tra la mondo iras posa voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco, ne ai glavo sangon sui fanta, ci la homan tira familion, alla monte eterne militanta.
Sportlich für diese Sendung ist Brandtabelle da Werner Lehn.
Sub la sancta signo dell'estero, collectigas quattrae batalantoi, cae rapide descas la afero, per laboroi della esperantoi, conquistarat muroi de miliaroi, inter la corpoloi dividitai, fetis altos la obstinae varoi, per la sancta amo dispatitai.